Deutschlandfunk. Der Tag.
Mit falschen Informationen Stimmung machen, gerne auch mal Wahlen beeinflussen, zum Beispiel auch die Europawahl in diesem Jahr. Russland praktiziert sowas schon seit längerem. Ein Einblick in diese Art von Informationskrieg, den liefert jetzt ein Beispiel aus Tschechien. Das Internetportal Voice of Europe soll da Politiker aus mehreren europäischen Ländern dazu gebracht haben, pro-russisch Stimmung zu machen. Es geht auch um die AfD. Wir hören gleich mehr dazu von unserer Korrespondentin in Prag. Und am Sonntag sind Wahlen in der Türkei, Kommunalwahlen. Es ist auch, aber nicht nur, ein Stimmungstest für Präsident Erdogan.
In welchem Zustand befand sich Istanbul, als sie mich zu ihrem Bürgermeister machten? Müll, Schlaglöcher, Schlamm. Das ist die CHP. Und was hat sich geändert, nachdem İmamoğlu sein Amt angetreten hat? Wieder Müll, Schlaglöcher und Teilzeitarbeit. Das hat er gemacht.
Erdogan und seine Partei, die AKP, machen sich bei dieser Wahl vor allem Hoffnung, wieder in Istanbul zu gewinnen. Nach der Niederlage da vor 5 Jahren. Was da gerade los ist in der Türkei und was auf dem Spiel steht, auch das ein Thema heute an diesem 28. März. Wir können auch sagen, unsere Ostern 2024 Episode. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, schwere Vorwürfe gegen das Internetportal Voice of Europe. Die Seite soll Politiker und Politikerinnen in Europa bezahlt haben für pro-russische Statements. Die Macher des Portals sind deshalb jetzt auf der tschechischen Sanktionsliste gelandet. Wir können uns den ganzen Fall genauer erklären lassen von Marianne Allweis, unserer Korrespondentin in Tschechien. Hallo Marianne.
Hallo aus Prag.
Marianne, dieses Internetportal Voice of Europe, was für eine Seite ist das?
Also wahr, muss man glaube ich jetzt sagen, denn seit gestern Abend ist die nicht mehr online, voiceofeurope.com zumindest nicht mehr. Das sah aus wie ein recht normales Webportal, normal auf den ersten Blick, in mehreren Sprachen vorhanden, aber schlecht übersetzt, dann doch viele Fehler drinnen, kyrillische Buchstaben zum Teil, die irgendwo aus dem Nichts aufgetaucht sind. Und der Inhalt, das war schon zu erkennen, das war ganz klar eine pro-russische Linie, nicht nur zum Krieg in der Ukraine. Dort wurden Vorurteile verbreitet, Hass, Hetze gegen Migration, gegen die LGBTIQ-Szene. Etwa seit einem Jahr, seit März 2023, da hatte dieses Portal in Prag am Wenzelsplatz seinen Hauptsitz. Die Seite insgesamt Voice of Europe, die gab es aber schon länger. Es gab früher Berichte, auch hier in Tschechien, Rechercheberichte über eine frühere Finanzierung aus den Niederlanden. Dann war das Portal mal geschlossen seit einem Jahr. Jetzt, wie gesagt, operiert es von Prag aus. Registriert ist das unter dem Namen eines polnischen Geschäftsmannes. Polen hat auch jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass die dortigen Dienste nun auch ermitteln. Und schon länger gab es auf diesem Portal viele Interviews auch mit AfD-Politikern, aber auch mit vielen anderen europäischen Politikern aus dem rechten, rechtspopulistischen, verschwörungstheoretischen Lager, mit vielen Verbindungen nach Deutschland. Zitiert wurde immer wieder das Kompaktmagazin der Deutschlandkurier oder auch das Netzwerk Unser Mitteleuropa. Über das hat das deutsche Recherchenetzwerk Korrektiv vor einiger Zeit gearbeitet und aufgezeigt, dass da ein weiteres Netz dahinter steht von mehr als 25 Seiten, die ihre Inhalte übersetzen, übernehmen und so weiter verbreiten. Und Voice of Europe jetzt von Prag aus scheint da nochmal in einem Art Schneeballsystem als Verteilmedium funktioniert zu haben.
Lässt sich denn irgendwie sagen, wie viel Einfluss dieses Portal hatte, wie viel es gelesen wurde?
Dazu sagen auch die tschechischen Kolleginnen und Kollegen nichts, die hier recherchiert haben. Wir wissen nur, dass die tschechische Regierung dieses Portal offenbar als wirklich sehr einflussreich bewertet hat. So hat das auch der Regierungschef Peter Fiala begründet, warum man jetzt eben diesen Schritt geht und das Portal und die zwei Hintermänner dieses Portals auf die nationale Sanktionsliste gegen Russland setzt, weil man schon davon ausgeht, so die Regierung, die sich da auf Geheimdienstkreise bezieht, dass es sich um ein sehr einflussreiches Portal handelt, das eben hier von Tschechien aus versucht, nicht nur die Ukraine in Frage zu stellen, sondern auch wirklich aktiv in den Europawahlkampf einzugreifen.
Und genau da lautet jetzt der Vorwurf, das Portal soll direkt Einfluss genommen haben auf europäische Politiker. Wie soll das abgelaufen sein?
Da sollen zum Teil Gelder bar in Prag übergeben worden sein, zum Teil auch für Wahlkampagnen für die Europawahl. Das berichten tschechische Medien immer unter Berufung auf den tschechischen Inlandsgeheimdienst BIS. Im Vordergrund stehen da zwei Hintermänner, beide stammen aus der Ukraine. Einer ist ein bekannter Putin-Freund, der Oligarch Viktor Medvedchuk. Der soll das Ganze von Moskau aus finanziert haben. Und der andere Hintermann, der Artyom Marchevsky, der soll hier in Tschechien eher als der quasi Medienmanager gearbeitet haben. Beide sollen dann eben Gelder an europäische Politiker übergeben haben, die diese Kreml-Propaganda nicht nur online, sondern eben auch in ihren jeweiligen Ländern verbreitet haben. Der Viktor Medvedchuk, der ist ein bekannter Putin-Freund in seinem Heimatland in der Ukraine. Da ist er wegen Hochverrat angeklagt. Er saß dort auch in Haft, konnte dann aber im Zuge eines Gefangenenaustauschs offenbar das Land verlassen und ist dann nach Moskau gereist. Er gilt als derjenige, der das Geld direkt beim Kreml beschafft hat. Und er gilt auch schon seit lange als einer, der Geld aus dem Kreml bekommt, um dafür russische Interessen zu finanzieren. Sein Spitzname ist auch ganz bezeichnend, der Fürst der Finsternis.
Marianne, ist denn bekannt, um welche Geldbeträge, um welche Größenordnung es da geht?
Wir wissen nur, dass es um Hunderttausende Euro geht. Das sagen die Recherchen der tschechischen Tageszeitung Deník N, die sich hier eben wiederum immer auf den tschechischen Geheimdienst beruft.
Und welche Politiker sollen dieses Geld bekommen haben?
Es heißt immer, Politiker aus 6 Ländern sollen Geld bekommen haben. Es gibt natürlich mehr Politikerinnen und Politiker, die diesem Portal Voice of Europe immer wieder Interviews gegeben haben. Bezahlt werden sollen jetzt Politiker aus 6 Ländern sein. Aus Belgien, Frankreich, Ungarn, den Niederlanden und Polen und auch deutsche Politiker. Es werden hier in Tschechien aber keine Namen genannt. Weder vom Geheimdienst noch von den Medien, die dazu recherchiert haben, noch natürlich vom tschechischen Regierungschef. Aber wir kennen 2 Namen von AfD-Politikern, die diesem Portal Voice of Europe mehrmals Interviews gegeben haben. Da ist zum einen Maximilian Krah, der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahl, auch im Bundesvorstand der AfD, ein entschiedener Gegner jedweder Unterstützung für die Ukraine. Und dann ist da noch der 2. auf der AfD-Europawahlliste, Petr Bistron, der Bundestagsabgeordnete, der stammt aus dem heutigen Tschechien. Er ist hier also auch einer, der immer wieder Kontakte knüpft zwischen der rechten Verschwörungsanhängerszene in Tschechien und in Deutschland. Krah hat dem Spiegel gesagt, er habe Voice of Europe 2 Interviews gegeben, eines davon auch direkt in Prag, aber er habe kein Geld dafür bekommen, weder für sich noch für die Partei.
Und was sagen die Verantwortlichen bei Voice of Europe zu den ganzen Vorwürfen?
Die schweigen.
Ah ja, tatsächlich. Da gibt es keine Wortmeldung.
Da gibt es keine Wortmeldung. Der eine Oligarch, der Putin-Freund, Putin ist wohl auch der Taufpate seiner Tochter, von dem ist bisher nichts zu hören. Und auch der andere, der eben hier die Geschäfte von Tschechien aus geführt haben soll, da herrscht Schweigen. Es ist auch immer noch nicht ganz klar, wer nun wirklich wie dieses Portal finanziert, gelenkt, angemeldet hat, im Impressum stand. Da sind tschechische Medien schon länger dran recherchieren. Da seit einem Jahr ist das Portal in Prag. Seit dem Herbst gibt es hier immer wieder Recherchen dazu.
Okay, Marianne, klar ist jetzt, dieses Portal Voice of Europe ist jetzt auf der Sanktionsliste der tschechischen Regierung. Was bedeutet dieser Schritt?
Der tschechische Premierminister Petr Fiala, der hat betont, dass seine Regierung nie Webseiten abschalten würde und dass sie das auch dieses Mal nicht tun wird, aber dass der tschechische Staat die Sanktionen durchsetzen wird. Das heißt, Konten, Vermögen, Firmenanteile einfrieren. Es werden auch keine Gewinne an die sanktionierten Personen mehr weitergeleitet. De facto also wird die Seite arbeitsunfähig und eben seit gestern Abend ist sie auch nicht mehr zu erreichen.
Und ist es denn Zufall, dass diese ganze Geschichte in Tschechien spielt? Oder ist dieses Land in irgendeiner Form, ich sag mal, prädestiniert für russische Propaganda?
Also seit einem Jahr spielt diese Geschichte von Voice of Europe in Tschechien. Davor war sie offenbar woanders und es spielt in Tschechien. Aber wir haben ja gemerkt, es sind auch Quellen der Finanzierung früher aus den Niederlanden oder Belgien oder Frankreich, aus anderen Ländern immer wieder im Gespräch. Tschechien ist nicht prädestiniert dafür, ein Land der russischen Propaganda zu sein. Dafür ist die aktuelle Regierung ganz klar von Anfang an auf der Seite der Ukraine gewesen. Aber es gibt schon hier in Tschechien auch ein Netzwerk in der pro-russischen Desinformationsszene. Gerade am Wochenende hat es wieder einen Massenprotest auf dem Wenzelsplatz gegeben, also in unmittelbarer Nähe des Büros von Voice of Europe. Voice of Europe wird von den hiesigen rechten verschwörungstheoretischen Desinformatoren als unabhängiges ausländisches Medium bezeichnet. Und die Kontakte eben zwischen der rechten Szene in Deutschland und in Tschechien sind eng. Auch der frühere tschechische Präsident Václav Klaus, der tritt immer wieder bei der AfD in Deutschland auf, genauso wie Petr Bisteron hier in Tschechien. Da sind also die Kontakte ganz eng. Die tschechische Regierung, die unterstützt die Sanktionen gegen Russland, auch jetzt eben mit dieser nationalen Sanktionsliste. Aber es gibt natürlich auch traditionell viele Russen in Tschechien, auch Putin-freundliche. Früher war ja fast ganz Karlsbad zum Beispiel in russischer Hand. Und da lief es mit den Sanktionen nicht immer ganz so schnell, wie die Rhetorik der Regierung eindeutig gegen Moskau war. Und man sieht im Nachbarland Tschechiens, in der Slowakei, wie wichtig diese pro-russische Propaganda sein kann oder welche Rolle sie spielen kann in den letzten beiden Wahlkämpfen. Auch ein Politiker der dortigen neuen Regierung des Russlandfreundes Robert Fico, der wird in diesen Berichten jetzt im Zusammenhang mit Voice of Europe erwähnt, der Neffe des aktuellen Verteidigungsministers. Und in der Slowakei, da haben wir bei zwei Wahlen gesehen, wie destabilisierend die pro-russische Propaganda da sein kann. Vom aktuellen Regierungschef wird sie verbreitet und in diesen Tagen spielt sie gerade eine besonders große Rolle im Endspurt eben bei der Präsidentenwahl.
Die Vorwürfe gegen das Internetportal Voice of Europe in Tschechien. Marianne Eiweiß in Prag war das. Marianne, danke dir für diese Analyse und für diese Einordnung.
Sehr gerne.
Biz büyük ve güçlü İstanbul İttifakıyız. İstanbul'dayım Amoğlu bir daha
oy, bir daha oy. Yeniden bir daha. So klingt Wahlkampf in der Türkei. Der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem İmamoğlu, spricht da über eine große und starke Allianz in seiner Stadt. Und natürlich macht er da auch Wahlkampf gegen Präsident Erdogan und dessen AKP. Am Sonntag finden in der Türkei Kommunalwahlen statt, also die Wahlen für Rathäuser und Gemeindeparlamente. Aber natürlich sind auch in der Türkei solche Wahlen immer ein Stimmungstest auch für die große Politik, auch für den Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Uwe Lüb in Istanbul hat mir das alles heute Mittag genauer erklärt.
Also das sind erstmal, muss man sagen, zentrale Wahlen. Das heißt, die finden im ganzen Land statt, in jeder Kommune, jeder Großstadt, in den Provinzen. Und das ist, glaube ich, schon einer der großen Unterschiede gegenüber Deutschland, wo wir ja völlig unterschiedliche Wahltermine haben. Es werden Zehntausende, es klingt jetzt enorm, aber es ist tatsächlich so, Gemeinderäte oder Mitglieder von Gemeinderäten, Bürgermeister und vor allen Dingen Ortsvorsteher gewählt. Da gibt's also auch innerhalb von Istanbul ganz, ganz, ganz viele von, innerhalb eines Bezirkes mehrere, die also wirklich so für die Nachbarschaftskiez gewissermaßen zuständig sind. Und das Ganze ist nach den Wahlen 2023, vergangenes Jahr, da hatten wir ja Präsidentschafts- und Parlamentswahlen, ist das jetzt wirklich der große Wahltag und wohl auch der letzte bis 2028 dann wieder Präsidentschafts- und Parlamentswahl ist, vorausgesetzt, dass es da nicht zu einer vorgezogenen Neuwahl kommt, das weiß man nie. Also das ist schon ein ziemlich großer Wahltag, nicht gering zu schätzen, wenngleich, das muss man auch dazu sagen, die Bedeutung natürlich nicht ganz so groß ist wie bei den Wahlen vergangenes Jahr.
Welche Themen stehen denn da jetzt im Mittelpunkt? Kann man das sagen bei solchen Kommunalwahlen?
Das kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, wo man hinguckt. Ja, in den Städten würde ich sagen schon ganz stark, allem voran Wirtschaft, Preise, Inflation. Das ist das, was viele Menschen umtreibt, weil jede Renten, jede Einkommenserhöhung wird recht schnell von Inflation und Währungsverfall aufgefressen. Und dann geht es je nach Stadt, nehmen wir mal Istanbul, das ist ja nun auch die große Metropolregion, gut ein Fünftel der Menschen in der Türkei leben hier in der Gegend, ungefähr ein Drittel der Wirtschaftskraft wird hier erzeugt. Und hier in Istanbul befürchtet man ja ein großes Erdbeben, das heißt die Seismologen, die Experten sagen, dieses Erdbeben wird kommen und es wird auch stark sein, wir wissen nur noch nicht genau, wann es kommt. Und deswegen ist das Thema Erdbebensicherheit hier ein sehr, sehr großes Thema. Da geht es um Neubau, Ertüchtigung von Häusern und die Lebensbedingungen in den Städten, nicht nur in Istanbul, auch in anderen Städten, Antalya, Izmir, Ankara, da spielen die Lebensbedingungen durchaus eine große Rolle. Und da sind wir eben auch wieder sehr schnell bei der Wirtschaft. Und hier werden auch Wahlversprechen abgegeben, wie Unterstützungen für Rentner, für Studierende, Ausbau der Kinderbetreuung etc. Also doch viele auch regionale Themen. Und Verkehr spielt eine sehr große Rolle. Ich glaube, das sind so die drei ganz großen Themen, vor allem für die Menschen in der Stadt. Viele haben das Gefühl, sie werden überrollt von diesen Verkehrsmassen. Auf dem Land sieht es ein bisschen anders aus. Da leben aber auch Menschen durchaus anders als in den Städten. Viele sind dort Selbstversorger, bauen selber Lebensmittel an. Viele dort, die meisten, haben Eigenheime und die gucken tatsächlich etwas mehr auf die regionalen oder lokalen Inhalte in ihrer Kommune. Die Wählerinnen und Wähler dort sind aber letztlich, ist zumindest unser Eindruck aus Gesprächen, auch nicht weniger ideologisch, das heißt also durchaus festgelegt auf Parteien. Aber in der Stadt leiden sie deutlich mehr unter diesen galoppierenden Preisen und der hohen Inflation, auch stark steigenden Mieten, sehr viel stärker als das auf dem Land der Fall ist, wenngleich für diese Themen ja eigentlich eher die Zentralregierung verantwortlich ist und weniger etwa ein Bürgermeister.
Du hast jetzt, Uwe, schon Istanbul als Stichwort genannt. Die Stadt ist ja besonders umkämpft, wenn ich das richtig sehe. Ist das korrekt?
Das kann man so sagen, ja. Also hier ist es wirklich sehr, sehr spannend. Keiner weiß, was rauskommt. Gut, das weiß man jetzt in den anderen Städten auch nicht, aber da sind die Tendenzen etwas klarer. In Ankara zum Beispiel ist die Erwartungshaltung groß, sehr groß, dass Amtsinhaber Mansur Yavaş von der CHP die Stadt wird halten können. Ob das in Istanbul Ekrem İmamoğlu von der CHP, der jetzige Amtsinhaber, ob ihm das gelingt, das wird eine ganz heikle Geschichte. Also da gibt es nach Umfragen Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei wir von den Wahlen vergangenes Jahr wissen, dass von den meisten Umfragen leider recht wenig zu halten ist. Aber die Stadt ist insofern, oder das Bürgermeisteramt der Stadt ist insofern besonders umkämpft, weil hier für die AKP und persönlich tatsächlich Recep Tayyip Erdogan beim Präsidenten der Stachel von 2019, muss man sagen, noch sehr tief sitzt. Damals hat ja die CHP mit Ekrem İmamoğlu gewonnen. Dann wurde der erste Sieg annulliert und dann gab es eine Wiederholungswahl und da ist İmamoğlu als noch viel stärkerer, als ganz, ganz deutlicher Sieger hervorgegangen. Und das empfindet man bei der AKP als Schmach, als wirklich schmerzlichen Verlust und ganz besonders bei Recep Tayyip Erdogan selber, weil er ist ja Istanbuler, das ist seine Stadt und das ist auch die Stadt, in der er seine politischen Wurzeln hat. Er ist selber in den 1990er Jahren hier Bürgermeister gewesen und hat von hier aus dann seine Karriere als Ministerpräsident und später als Präsident gestartet.
Wenn wir uns jetzt mal die letzten 5 Jahre in Istanbul ansehen, wie sieht denn die Bilanz dieses Bürgermeisters Ekrem İmamoğlu aus?
Auf der einen Seite sieht sie ganz gut aus, weil er hat durchaus viel bewegt, gerade auch bei der Infrastruktur. Er hat ja auch sehr viel im sozialen Bereich geschaffen. 1,5 Millionen Brote, das sind jetzt nicht so dreiviertel Pfünder, wie wir sie aus einer deutschen Bäckerei kennen und Vollkornbrote, sondern leichteres Gebäck. Das ist das Brot, das man zur Suppe isst oder zum Gemüse, weil es wird ja hier bei jeder Mahlzeit Brot dazu gereicht. Diese Art Brote, da lässt die Stadt İmamoğlu gewissermaßen 1,5 Millionen Stück am Tag backen und die werden hier über Volksbrotstellen sehr, sehr günstig abgegeben. Und je nachdem, wie gerade so die Lage ist und je nachdem, wie lange es her ist, dass zum letzten Mal Löhne, Gehälter und vor allem die Renten angehoben wurden, bilden sich da teils auch wirklich sehr lange Schlangen vor diesen Verkaufsstellen. Und das ist zum Beispiel etwas, was İmamoğlu kennzeichnet, also so dieses Soziale. Auf der anderen Seite ist es so, dass es schwer für ihn gewesen ist zu regieren und deswegen einige Projekte nicht so vorangekommen sind, gerade auch im Infrastrukturbereich. in dem Tempo vorangekommen sind, wie er sich das gewünscht hat, weil die Zuwendungen, die finanziellen Zuwendungen, das sind keine Almosen, die stehen den Städten zu, aber die Verteilung läuft über die Zentralregierung. Und da hat nun mal Recep Tayyip Erdogan das Sagen. Und der hat vermutlich alles dafür getan, dass İmamoğlu es nicht leicht fällt, in Istanbul eine erfolgreiche Bilanz hinzubekommen.
Und Erdogan schickt jetzt als Gegenkandidaten Murat Kurum ins Rennen von der AKP, von Erdogans Partei. Was für ein Politikertypus ist das?
Ja, wenn man den Namen hört, dann denken sich vermutlich viele in Deutschland oder außerhalb der Türkei, den kennen wir gar nicht so, diesen Namen haben wir noch nicht gehört. In der Tat ist es so, dass bis vor kurzem vielen auch in der Türkei dieser Name nicht besonders geläufig war, obwohl er das durchaus hätte sein können. Murat Kurum ist Jahrgang 76, ist also Ende 40. Er ist seit vergangenem Jahr Abgeordneter im türkischen Parlament. Er ist aufgewachsen in Ankara, ist das Kind aus einer Beamtenfamilie und er hat dann Ingenieurwesen studiert für Städtebau, war ja dann später auch Bauminister unter Erdogan bis 2023. Aber genau hier ist er wiederum auch angreifbar. Zum Beispiel ist die Betriebsgenehmigung für eine Mine, in der es dann später ein großes Unglück gegeben hat, in seiner Zeit erteilt worden. Ebenso die Bauamnestie Ende der 10er Jahre, die kann man durchaus auch mit ihm ein Stück weit verbinden. Damals sind ja nicht erdbebensicher gebaute Häuser gewissermaßen einfach sanktioniert worden im positiven Sinne. Die durften stehen bleiben. Es gab dann einige Strafzahlungen, aber ansonsten gingen die Verantwortlichen straflos davon und etliche dieser Häuser sind eben auch bei diesem schrecklichen Erdbeben vergangenes Jahr eingestürzt. Also Murat Kurum gilt eher als ein blasser Kandidat, ein Technokrat eher. Er ist, sagen Gegner der AKP, eher eine Marionette Erdogans. Da ist insofern ein Stück weit was dran, wenn man sich den Wahlkampf anschaut, da taucht gefühlt, möglicherweise sogar tatsächlich wesentlich mehr bei der AKP Erdogan selber auf und macht Wahlkampf als Kurum.
Dann erklär uns das. Was bedeutet diese Wahl für den türkischen Präsidenten, für Recep Tayyip Erdogan?
Also persönlich bedeutet sie, glaube ich, tatsächlich sehr viel, wenn wir eben an diese Niederlage von 2019 denken. Das ist für ihn eine Scharte, die möchte er auswetzen. Und politisch ist das Ganze natürlich auch ein Stimmungstest, ganz klar. Also nicht nur in Istanbul, aber hier besonders, sondern im ganzen Land ein Stimmungstest für bzw. gegen ihn und seine Regierung. Er hat ja nun auch nicht so souverän gewonnen vergangenes Jahr. Es war ein zweiter Wahlgang nötig. Und er hat sich eben im Wahlkampf in Istanbul sehr stark persönlich engagiert. Das heißt, wenn die AKP, wenn Murat Kurum diese Wahl verliert, dann ist das eben auch ein Verlieren von Erdogan. Und umgekehrt natürlich, wenn Murat Kurum gewinnt, dann wird Erdogan sicherlich sich selbst das ans Revers heften, dass er diese Wahl in Wahrheit gewonnen hat. Wenn die AKP in Istanbul gewinnt, dann wird es leichter für Erdogan in Ankara zu regieren, vielleicht sogar durchzuregieren. Und es gibt die ein oder andere Spekulation, das muss man aber sagen, dass da nichts gesichert ist, dass Erdogan möglicherweise doch noch eine weitere Amtszeit als Präsident anstrebt. Da ist aber die Verfassung vor. Und wenn die AKP Istanbul gewinnt, dann könnte es durchaus sein, dass das der Boden ist oder der Startpunkt ist, von dem aus eine Verfassungsänderung angestrebt wird. Verliert die AKP, dann könnte das wiederum die CHP insgesamt stärker machen und das wäre für Erdogan insofern ein Problem, weil er dann doch mit İmamoğlu, wenn der die Wahl in Istanbul wieder gewinnt, einen natürlichen Herausforderer für den Rest von Erdogans Amtszeit hätte.
Könnte also wirklich spannend werden an diesem Sonntag bei den Kommunalwahlen in der Türkei. Uwe Lüb hat das für uns eingeordnet und erklärt. Vielen Dank dafür, Uwe.
Gerne.
Das war der Tag an diesem Donnerstag, dem 28. März. Vor uns liegt ja ein langes Osterwochenende. Wir hatten deshalb heute Morgen auch noch als mögliches Thema auf dem Zettel die steigenden Kakaopreise. Stichwort Schokoeier, Osterhasen. Diese Verbindung Ostern und Schokolade, das war uns da mal doch ein bisschen zu gewollt. Wir haben das Thema Kakao und Rohstoffe aber natürlich trotzdem im Blick und kümmern uns bei nächster Gelegenheit darum. Jetzt also erstmal 4 Tage ohne Podcast. Am Dienstag, dem 2. April, folgt dann die nächste Episode. Feedback wie immer gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Im Team waren heute Sören Brinkmann und Tobias Armbruster. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis bald.